ARD. Radioreisen. Es gibt noch viel zu entdecken. Ein Podcast von Bayern 2.
Also, wir haben jetzt hier, jetzt gehen wir mal auf die Wolkenvorhersage. Also, da sieht man schon, wie akkurat das ist. Gibt es uns eine Bewölkungsdichte von 100%
an? Aber hier steht 9 Uhr.
Ah, 9 Uhr, okay.
Das schon
jetzt gehen wir auf 10 Uhr, da sind wir immer noch 100. Dann 11, 12 und jetzt wird es weniger.
Die Wolken am Himmel, kommen sie oder nicht? Diese Frage ist entscheidend für unseren Protagonisten Peter. Denn die Wolken bestimmen hier nicht nur über schönes oder weniger schönes Wetter, sondern über einen Lebenstraum. Wir lernen heute einen Menschen kennen, der um fast jeden Preis einmal eine totale Sonnenfinsternis erleben möchte, ja, erleben muss. Und auf der Suche nach diesem Schauspiel schließlich sehr viel mehr entdeckt, als er geahnt hätte. Wir erleben heute in den Radioreisen wirklich große Naturschauspiele, und zwar rund um den Globus. Sonnenfinsternis in Mexiko, Nashörner in Ostafrika und das größte Korallenriff der Welt in Australien. Bärbel Wossack ist am Mikrofon und ich verspreche, es gibt viel zu entdecken. Für manche Menschen ist das, was jetzt gleich kommt, das Allergrößte, was sie sich vorstellen können. Und weil es so selten möglich ist, dieses Spektakel zu erleben, scheuen sie keine Kosten, keine Zeit und keine Mühen, um es zu erleben. Eine totale Sonnenfinsternis. Für andere ist es ein, naja, nice to have, ganz schön mal dabei gewesen zu sein, aber wenn nicht, dann ist es auch nicht schlimm. Egal zu welcher Art von Mensch man gehört, was Laura Beck mit ihrem alten Freund Peter erlebt hat, die Jagd nach der Sonnenfinsternis, das ist auf jeden Fall sehr aufregend. Die letzte Sonnenfinsternis war ja gerade erst am 8. April. Allerdings konnte man sie nicht bei uns in Mitteleuropa erleben, sondern nur auf einem schmalen Streifen im Süden der USA und in Mexiko. Was eigentlich ein Glücksfall ist, denn da ist der Himmel ja bekanntlich immer wolkenlos blau. Bis auf manchmal. Laura Beck war auf der Jagd nach der Sonnenfinsternis in Texas. Das war jedenfalls der Plan.
Kurz vor dem spektakulären Höhepunkt, kurz bevor die Sonne schwarz wird, sehen wir...
Scheiße, jetzt sieht man gerade gar nichts.
Ja.
Überall Wolken.
Ja. Ich schau mal, da hinten sieht es etwas heller aus. Also die Hoffnung besteht immer noch, dass wir was zu sehen bekommen. Aber im Moment ist es schlecht.
Shit.
Mein guter Freund Peter und ich stehen an der Grenze zwischen Mexiko und Texas und schauen angestrengt in den Himmel. Der Nacken schmerzt. Wir sind 11 Stunden geflogen, von München nach Houston und einen ganzen Tag lang Auto gefahren, bis an die mexikanische Grenze für 4 Minuten. Totale Sonnenfinsternis.
Ja, 3-mal Wolken. Und das in der Wüste von Mexiko und Texas.
Jetzt, ja, das ist echt das Teuflische. Wenn ich irgendwo hinfahre, ist immer Scheißwetter. Das ist Wahnsinn.
Es ist Peters dritter Versuch. Zweimal schon wurde sein Traum, eine totale Sonnenfinsternis zu erleben, zerstört. Von Wolken. 1998 Karibik, 1999 Deutschland. Damals ist er extra ins Allgäu gefahren und dann Regen. Dieses Mal wollte er nichts dem Zufall überlassen. Texas hat beste Wetteraussichten für diese Jahreszeit. Die gesamte Woche vor unserer Ankunft, strahlend blauer Himmel, 30 Grad, jeden einzelnen Tag. Und heute... tiefschwarz bewölkt. Das Ganze droht, ein weiteres Mal zu scheitern.
Also, wir haben jetzt hier, jetzt gehen wir mal auf die Wolkenvorhersage. Also das gibt uns jetzt...
4 Stunden vorher, 9:30 in Texas. Wir halten Krisensitzung im einzigen Café von Eagle Pass, einem Starbucks natürlich. Peter wischt grübelnd über die Wetter-App auf seinem iPad.
Eine Bewölkungsdichte von 100%
an. Aber hier steht 9 Uhr.
Ah, 9 Uhr, okay.
Das schon
jetzt gehen wir auf 10 Uhr, da sind wir immer noch 100, dann 11, 12 und jetzt wird es weniger. Dann sind wir bei 13 Uhr.
Um exakt 13.27 Uhr wird der Mond die Sonne voll verdecken, wird die Atmosphäre um die Sonne sichtbar, die dann als goldener Ring am Himmel steht. Wird es auf der Erde dunkel, mitten am Tag, also theoretisch. Ein junger Mann mit Brille sitzt an einem Laptop zwei Tische weiter. Er kommt zu uns rüber und stellt sich vor, als Reporter der Tageszeitung The Dallas Morning News. Er fragt Peter, warum ihm das mit der Sonnenfinsternis so wichtig ist. Er sagt, für ihn ist eine Sonnenfinsternis eine der spektakulärsten Erfahrungen, die man haben kann. Ein Freund, der die Sonnenfinsternis 1999 in München gesehen hat, habe zu ihm gesagt, er war im Büro, ist rausgegangen aufs Dach, hat die Finsternis angeschaut, ist wieder reingegangen und hat weitergearbeitet. Keinen Kilometer weit wäre er dafür gefahren. Aber das muss man über Peter wissen. Er hat Astrophysik studiert. Zu Hause in Garmisch-Partenkirchen stehen Teleskope und Sternenkameras unter seinen Dachfenstern. Er schickt mir ständig selbstgemachte Fotos vom Pferdekopfnebel im Sternbild Orion oder der Feuerwerksgalaxie. Peter ist jemand, der liebend gerne Millionen Jahre in die Vergangenheit schaut. Für ihn ist eine Sonnenfinsternis eben sehr wohl ein Big Deal. Nur ein einziges Mal in seinem Leben möchte er sie gesehen haben. Und dafür ist er zu vielem bereit, eben auch bis in die USA zu fliegen. Der Reporter fragt ihn, und jetzt, das schlechte Wetter, ist er enttäuscht?
Are you disappointed or?
Kind of, yeah. Not yet, because there's still a chance. If it's like this, I think it's got to be good enough to see it. Yeah.
Thank you so much for taking time to talk to me.
Sure.
Yeah. Thank you.
Zwei Amerikaner kommen rein. Turnschuhe, Baseballcap, Wohlstandsbauch. Sie sehen Peters Wetterkarten und fragen ihn nach einer Prognose.
It's already looking much better than it did before.
Oh, yeah.
And at 2, now we go to 14.
We flew here to see this.
Yeah.
So I was thinking if it's gonna go bad, we'll just take off and fly on top of the clouds. So we can see it from the airplane.
Die beiden machen sich keine so großen Sorgen. Sie nehmen einfach ihr Privatflugzeug und fliegen über die Wolken.
We were talking about it yesterday that we need a private jet to fly above the clouds. Next time, we are not rich enough.
Aber das Ganze bringt uns trotzdem auf eine Idee. Wir können zwar die Erde nicht verlassen, aber das Land.
Und wenn ich den Satellitenfilm abspiele, dann siehst du, dass die Wolken so schräg rüberziehen. So wie es jetzt im Moment steht, würde ich sagen, dass wir dann über die International Bridge rübergehen nach Mexiko.
Mexiko. Unseren Mietwagen dürfen wir nicht mitnehmen, also überqueren wir die lange Brücke über den Rio Grande zu Fuß. Um von Eagle Pass in den USA nach Piedras Negras in Mexiko zu kommen, wirft man einen Dollar in Form von 4 25-Cent-Stücken in ein altes Drehkreuz. In diese Richtung ist das alles kein Problem. Die Überquerung des Flusses in die andere Richtung, also in die USA, das ist für die meisten Menschen die Schwierigkeit.
Du realisierst eigentlich, was du für ein Privileg hast, einfach dadurch, dass du einen deutschen Pass bei dir trägst, der dir die Möglichkeit gibt, visumsfrei in jede Menge Länder einzureisen, während andere keine Chance haben, da jemals reinzukommen.
Auf der Brücke bläst uns ein heftiger Wind ins Gesicht. Fast sein gesamtes Berufsleben war Peter für eine deutsche Wochenzeitung als USA-Korrespondent in Washington, D.C. Mexikanische Grenzstädte kamen da vor allem als Ground Zero der Migration vor, Orte, an denen Menschen verschwinden und Drogenkartelle regieren. Eine No-Go-Area. Peter ist angespannt. Für den Mensch, der gerne weit in die Sterne schaut, liegt auf der anderen Seite des Flusses ein fremder Planet. Ein beängstigender.
Man sieht ja schon, dass es hier ist, überall Militär, überall amerikanische Border Patrol und so, Grenzkontrollen. Komisches Gebiet, oder?
Gerade hier an so Orten wird natürlich, wie man da unten sieht, mit Containern und Stacheldraht und hohen Metallzäunen das Ufer abgesichert.
In der Mitte der Brücke ist eine gusseiserne Plakette angebracht. Auf der einen Seite Boundary of the United States of America. Auf der anderen Límite de los Estados Unidos Mexicanos.
Jetzt sind wir in Mexiko.
Jetzt sind wir in Mexiko und der Himmel ist auch hier leider wolkenverhangen. Da meinst das Wetter jetzt nicht wahnsinnig viel besser, aber im Moment haben wir ja
jetzt
sogar blitzt die Sonne durch die Wolken durch. Ja.
Viva la Mexico! Okay, let's go!
Eagle Pass in Texas war eine Geisterstadt. fast schon postapokalyptisch. Geschäfte, die mit Brettern verrammelt waren, leere Straßen, Häuser, deren Dächer einbrechen. Hier in Piedras Negras dagegen ein riesiges Sonnenfinsternisfest. Es gibt mehrere Bühnen mit Musik, Tacostände, Bier. Die Leute verteilen Brillen, Kinder spielen Fang. Ein Moderator gibt Updates, wie weit der Mond noch von der Sonne entfernt ist. Mexiko präsentiert sich freundlich, fröhlich und sicher.
Also schwer bewaffnete Polizei ist schon mal hier.
Auch wenn die Anwesenheit von Maschinengewehren mich eher nervös macht, in südamerikanischen Ländern ist das ein Zeichen für Sicherheit.
Wenn wir dann zum Flussufer oder wirklich da irgendwo mal hinsetzen.
Wir haben noch ein bisschen Zeit.
Uhrencheck. Noch 2 Stunden. Wir setzen uns an den Rio Grande. Auf dieser Seite des Flusses eine hübsche Parkanlage. Familien beim Picknick. Auf der anderen Seite Stacheldraht. Eine Barriere aus Schiffscontainern, Militärfahrzeuge.
Was passiert eigentlich bei einer Sonnenfinsternis? Astrophysikalisch.
Es ist ein Zufall, der, ich weiß nicht wie häufig, vorkommt, dass die Sonne, obwohl sie 150 Millionen Kilometer von uns entfernt ist, und der Mond, der nur 380.000 Kilometer von uns entfernt ist, von der Erde aus betrachtet, beide die gleiche Größe haben. Das sieht man dann daran, wie irre groß unsere Sonne ist.
In einem propellerbetriebenen Sumpfboot donnern die Amerikaner auf ihrer Grenzpatrouille an uns vorbei. Sie winken. Die Mexikaner pfeifen. Über uns weht riesig und majestätisch die mexikanische Fahne vor einem dunklen Himmel.
Jetzt gerade ziemlich dicht bewölkt und auch dunkle Wolken. Wie geht's dir, wenn wir die gar nicht sehen?
Wir haben den Effekt zumindest noch, dass es plötzlich dunkel wird, wenn die Totalität eintritt. Also vollkommen egal, selbst wenn du Sturm und Regen hast. Also das kriegst du auf jeden Fall mit. Aber da muss man dann natürlich ehrlicherweise sagen, ja, dunkel wird es jeden Abend. Also insofern ist es dann nichts besonders Spektakuläres.
All the way.
For nothing, ja.
Noch 1 Stunde bis zur Totalität. Der Mond hat begonnen, sich vor die Sonne zu schieben. Auf der Hauptbühne wird das Bild der NASA live übertragen. Und ganz kurz lichten sich die Wolken.
Das sieht man schon krass.
Ahí está, perfecto.
Perfecto.
Qué hermoso estuvo este último piquito, eh?
Der Moderator ist über die 10-sekündige Sichtung der Sonne komplett aus dem Häuschen. Peter? Noch nicht so sehr.
Ich sage, jetzt bräuchten wir doch den Regen, sowas das letzte Mal. Da ging es auch relativ vielversprechend los und dann kamen die Wolken. Und so sieht es jetzt hier, schaut doch, fährt doch dahinter, eine Wolke nach der anderen.
Scheiße, jetzt hätten wir die Leute mit dem Privatjet fragen sollen, ob sie uns mitnehmen. Die fliegen jetzt wahrscheinlich gerade hoch.
Und du kennst?
Wow.
Noch 1/4 Stunde bis zur Totalität.
Es ist schon zur Hälfte bedeckt. Wie so ein Halbmond sieht es jetzt aus.
Brutal, brutal. Vean esta tomita que hay.
Brutal.
Qué vista tan maravillosa. Recuerden 10 segunditos. Y descansamos un minuto. Pero ahí se está viendo clarísimo, eh?
Okay, es kommt eine dicke Wolke.
Nicht nur dick, sondern lang. Schau mal, fast bis runter zum Horizont.
Noch 10 Minuten. Bis zur Totalität.
Schwer zu erkennen. Sind es jetzt nochmal Wolken oder sind das, siehst du da Lücken?
Da sind Lücken.
Da sind
links
Lücken.
Und rechts ist eine Lücke.
Ja, aber die Wolken, die ziehen ja. Ja,
die ziehen halt schnell.
Noch 5 Minuten bis zur Totalität.
Jetzt ist fast weg.
Jetzt okay, ja, jetzt weg. Es ist nur noch eine ganz, ganz hauchdünne, feine Sicht.
Ahí se ve brutal. Qué hermoso se ve, eh?
Schau durch. Siehst du es?
Ja.
Esto no lo volveremos a ver.
Jetzt geht alles auf gerade. Da wieder weg, siehst du?
Ja. Du hast das.
A ver, recordarles, aquí nos están preguntando, ¿verdad? Todavía esto no se acaba. Vamos a tener... Es la 1:23, en aproximadamente 2 o 3 minutos comienza la oscuridad.
3 minutos.
Luego tendremos 3 minutos...
Schau dich die Brille. Schau dich die Brille.
Ja, ja, jetzt wird's dunkel. Klar, jetzt sind die letzten.
Ahí tenemos una vista envidiable.
2 Minuten bis zur Totalität.
Bist du aufgeregt?
Ja.
Y ya casi se hace de noche, Piedras Negras, casi oscurece totalmente.
Da ist jetzt ein längerer Streifen blau. Wenn der kommt, genau in der Totalität, ja, check.
Und dann? Reißen die Wolken auf. Am Himmel steht eine schwarze Sonne, umstrahlt von einer goldenen Corona. Vögel fliegen auf. Ganz fern am Horizont leuchtet das Licht des Tages. Nur um uns herum ist es stockfinster.
Wahnsinn! Genau zum richtigen Zeitpunkt kam die Wolkenlücke. Schau dir das an.
Déjenme decirles que eso no es una estrella, es un planeta. Es Júpiter.
Das ist da den Merkur-Planeten, der direkt an der Sonne ist.
Ese puntito amarillo que ve, prepárense porque ya tenemos que colocarnos los lentes.
Das ist perfekt.
Se va a acabar.
Es ist alles drin. Corona, total schwarze Sonne davor. Absolut irre. Das ist so ein Unterschied zwischen Bild und wenn es das mal live sieht. Ganz anders.
Nach 4,5 Minuten ist das Spektakel vorbei. Der erste Millimeter Sonne, den der Mond freigibt, reicht, um es urplötzlich wieder Tag werden zu lassen.
Señoras y señores, gracias por estar en Piedras Negras. Qué bueno que lo estemos disfrutando juntos. Y así amanece de nuevo en este día memorable, 8 de abril del 2024. Buenos días, dicen por acá. Good morning, everyone. Bring some coffee. Traigan café.
Da hat doch jetzt alles perfekt gepasst. Genau die Totalität, Wolkenlücke, die gesamten 4,5 Minuten, die Sonne, super am Himmel oben, Corona, schwarze Sonne, alles da. Ja. Is that a great show or what? Ja.
Peter hat es geschafft. Die perfekte, totale Sonnenfinsternis. Aber was vielleicht sogar wichtiger war, er war in Mexiko und alles war gut. Wir kamen für das Dunkel und fanden das Licht.
Ich persönlich freue mich riesig für Peter und Laura, dass es am Ende tatsächlich geklappt hat mit der Sonnenfinsternis. Das muss dieses berühmte Glück der Tüchtigen sein. Denn es ist zweifellos ein magisches Erlebnis. Die nächste totale Sonnenfinsternis in Deutschland wird übrigens am 3. September 2081 stattfinden. Bitte schon mal notieren. Von Mexiko und der Sonnenfinsternis geht's jetzt nach Ostafrika, wo uns ein ganz anderes Naturerlebnis erwartet. Es kommt nicht aus dem Weltall, sondern es ist durch und durch irdisch. Es ist lebendig und hat jeweils 4 Beine und, was in diesem Fall sehr wichtig ist, ein großes Horn auf der Nase. Das Nashorn ist akut vom Aussterben bedroht. Wenn die Menschheit es nicht schafft, so unfassbar vielfältige und einmalige Naturräume wie den Ngorongoro-Krater in Ostafrika zu erhalten, dann schaut es wirklich schlecht aus für diesen Planeten und die Artenvielfalt. Es ist ja viel die Rede davon, dass die großen Säuger überdurchschnittlich beachtet werden beim Kampf gegen das Artensterben. Aber andererseits, wenn wir es nicht mal schaffen, Elefanten, Gorillas und Nashörner zu erhalten, mit denen buchstäblich jedes Kind etwas anfangen kann, wie soll das dann gelingen mit deutlich weniger spektakulären Wesen wie Kreuzkröten und Wachtelkönigen? Der Ngorongoro-Krater in Tansania ist Teil des Serengeti-Nationalparks. Hier gibt es die größte Raubtierdichte in ganz Afrika. Und das liegt daran, dass der Krater erstens streng geschützt ist und zweitens dicht besiedelt mit der potenziellen Nahrung von Löwen und Leoparden. Antilopen, Zebras, Gnus, alle sind sie da. Till Ottlitz war im Krater unterwegs, mit professioneller Begleitung auf Nashornsuche.
Wir fahren jetzt in die Richtung, wo wir die höchste Wahrscheinlichkeit haben, ein Nashorn zu sehen. Und wahrscheinlich Mama mit Kind. Das ist noch, da müssen wir ein ganzes Stück fahren.
Ist okay?
Ja.
Ist okay, Sonja?
Ja.
Gut, so.
Auf geht's, der Jeep rumpelt los. Unsere allererste Ausfahrt.
Am Steuer sitzt Gabriel Sabas Mganga, ausgebildeter Wildtierguide. Auf dem Beifahrersitz Professor Henning Wiesner, Tierarzt, Wildtierschützer und Reiseleiter dieser Safari. Hinten im Jeep wir 6 Mitreisende, jeder mit Fensterplatz und bequemem Sitz. Ich beuge mich nach vorn. Wonach hält man Ausschau, wenn man nach einem Rhinoceros, nach einem Nashorn Ausschau hält?
Nach ungefähr 2,5 Tonnen in Grau. Auf weite Entfernung bei dem Licht ausgesprochen schwer auszumachen. Man glaubt gar nicht, wie gut diese Tiere getarnt sind. Wenn sie sich nicht bewegen und liegen, ist es schwer. Dann schauen die aus wie ein Sandhaufen.
Meine Augen verengen sich zu Schlitzen. Ich suche die Ebene nach Sandhaufen ab. Aber das ist gar nicht so einfach. Denn alle paar Meter werde ich abgelenkt, weil wir wieder ein anderes Tier entdecken. Meist sieht unser Guide Gabriel die Tiere zuerst. Und das, obwohl er auch noch auf die Piste achten muss.
Hier gibt es auch verschiedene Tiere wie Löwe, Hyäne, Zebra, Gnu, Wasserbock, Warteschwein, gibt es Grant- und Thompson-Gazelle und Büffel. Ja, und dann gibt es ganz besondere Tiere hier, Spitzmaulnashorn. Wenn wir wieder nichts im Krater sehen, dann im anderen Gebiet keine Chance.
Der Krater, von dem Gabriel da spricht und durch den wir gerade fahren, ist der Ngorongoro-Krater. Vor 2 bis 3 Millionen Jahren explodierte hier im Norden Tansanias ein Vulkan, etwa so groß wie der Kilimanjaro. Zurück blieb eine Caldera, ein Einsturzkrater mit 20 Kilometern Durchmesser. Die Wände ragen steil auf, bis zu 600 Meter hoch. Nur an einer Stelle sind sie niedriger. Das nutzen viele Tiere, um frei in den Krater hineinzuwandern. Denn in Ngorongoro sind die Tiere nicht nur streng geschützt. Sie finden auch verschiedenste Lebensräume. Savanne und Sümpfe, Wälder, kleine Flüsse und einen großen Salzsee. Der Einstieg in den Ngorongoro-Krater ist so beeindruckend, dass es mir fast den Atem verschlagen hat. Man steht oben am Rand und unter einem erstrecken sich all diese unterschiedlichen Landschaften, wie in einer riesigen Schüssel. Und jetzt fahren wir da mitten durch. Und ich kann es immer noch nicht fassen, wie viele Tiere hier direkt neben der Piste stehen.
Links Zebras, rechts Gnus.
Nur die Big Five verstecken sich noch. Gabriel redet per Funk mit den Fahrern von anderen Jeeps hier im Krater.
Man spricht sie ab, vor allem die wichtigen Tiere, die man sehr schwer sieht, die gut versteckt sind, also Löwe, Leopard, Rhino. Da sagt man, das steht da und da und da kann man hinfahren.
Auf einmal läuft direkt vor uns ein Trupp flauschiger Fellwesen über die Piste. Man könnte sie für kleine Hunde halten oder für blondierte Füchse. Wären da nicht ihre riesigen Ohren? Gabriel ist sichtlich überrascht, die hier mitten am Tag anzutreffen.
Man sieht es ganz selten. Der Professor hat Glück immer.
Das ist so wir nah
schon
und so,
anfangen,
so in Ruhe ist toll. Ja, das genau. Ist der Otokyon megalotis, also auf Griechisch der Ohrhund mit den großen Ohren. Ein Doppelmoppel.
Die Doppelmoppel heißen eigentlich Löffelhunde und ich schließe sie sofort in mein Herz. Sie scheinen mit ihren riesigen Ohrwascheln zu kommunizieren. Ein Zucken mit der Spitze oder eine Drehung der Lauscher, schon wissen alle im Rudel Bescheid. Wir beobachten eine Weile, wie die Löffelhunde das Gras neben der Piste nach Insekten und Eidechsen absuchen, ihrer liebsten Beute. Dann geht es weiter. Gabriel horcht aufmerksam ins Funkgerät. Wir scannen die Savanne mit den Augen, aber kein Nashorn lässt sich blicken. Dafür entdecken wir in der Nähe eines Wäldchens einen Elefanten.
Der Staub badet. Dann seht ihr sehr schön, das ist also Insektenbehandlung, was er macht.
Der Elefant wirft mit seinem Rüssel Sand und Staub über seinen Rücken. Professor Wiesner weist uns auf die langen Stoßzähne hin.
Schaut mal, der hat noch einigermaßen vernünftige Stoßzähne. Am Elefanten kann man auch sehr schön die Evolutionsmaßnahme sehen, die der Mensch ausgerichtet hat. Als die idiotische Elfenbeinjägerei angefangen hat, sagen wir mal vor 200 Jahren, wurde auf große, starke Elefanten gejagt. Und jetzt haben wir die Situation, dass das, was noch an Elefanten rumläuft, so dünne Spargelchen hat, dass die ganzen Gene von den starken Elefantenzähnen, dass die einfach weg sind. Die kommen auch nie wieder. Es geht jetzt schon so weit, dass es Elefanten ohne Zähne gibt.
Alles gut?
Weiterfahren, weitersuchen, auf den Funk horchen. Schon senkt sich die Sonne Richtung Kraterrand. Um 18 Uhr müssen wir das Schutzgebiet verlassen. Wenn wir bis dahin kein Nashorn gesehen haben, dann wird es nichts mehr auf dieser Reise. Überall anders sind die Chancen einfach viel zu gering. Warzenschweine rechts. Und dann ist da auf einmal, mitten in der Steppe, sicher 200, 300 Meter entfernt, ein grauer Fleck. Und wenn der irgendetwas überhaupt nicht ähnlich sieht, dann einem Sandhaufen.
Ja, das ist Nashorn.
Das ist Nashorn. Jetzt siehst du, wie das ausschaut. Das ist aber kein 2,5 Tonnen Tier, das ist ein kleineres Tier.
Wir kramen nach unseren Feldstechern. Das Nashorn ist ganz klein auf die Entfernung.
Das ist ein Kalb. Da muss doch irgendwo die Mami sein.
Fragende Blicke im Jeep. Gerade waren wir alle noch freudig erregt. Jetzt machen sich alle Sorgen.
Das ist nicht gut. Ein Kalb so alleine ist nicht gut. Normalerweise geht das Kalb von der Mutter keinen Meter weg. Das folgt wie ein Schatten. Und ein Kalb alleine gehört dem Löwen. Die Löwen sind hier für die Rhinos ein großes Problem, weil die Löwenpopulation so dicht ist, dass die Junglöwenmännchen, die aus dem Rudel rausgeschmissen werden, sich zusammentun und dann auch über Kälber herfallen können.
Wenn man geht ganz rechts, gibt es ein Sumpfgebiet.
Ja.
Vielleicht Mutter ist da.
Fahren wir auch mal ein Stück vor, dass wir so reinschauen können.
Erster Halte, ne?
Vorhin hatte uns Gabriel erzählt, dass es nur noch an die 20 Nashörner im Krater gibt. Die genaue Zahl werde geheim gehalten, um keine Wilderer anzulocken. Nebenan in der Serengeti haben die nämlich schon alle Nashörner ausgerottet, bis auf einige wenige, die in militärisch bewachten Gehegen leben. Wo diese Gehege sind, auch das ist streng geheim. Professor Wiesner schaut besorgt durch sein Fernglas.
Gabriel, you should inform the ranger.
Tell them. Wir sollten die Ranger informieren, sagt Professor Wiesner zu Gabriel.
Very high risk animal.
Ein Tier in höchster Gefahr.
No more than 9 months, 8 months, 9 months. It's absolutely lost.
Nicht mehr als 8, 9 Monate alt.
Standing like a stone, no moving.
Steht da und bewegt sich nicht.
Probability that the mother is killed by poachers is very high.
Hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Mutter von Wilderern getötet wurde.
It's absolutely unusual.
Es ist jetzt ganz still im Jeep. Ich muss an die Berichte denken, die ich vor meiner Abreise gelesen habe. Tansanias Regierung schaut bei Wilderern weg, stand in der englischen Zeitung The Guardian. Herden der Serengeti könnten als nächste dran sein. Aber hier in Ngorongoro? Angespannt schauen alle Richtung Nashorn. Da geht es auf einmal ein paar Schritte raus aus einer kleinen Mulde und dreht sich so, dass wir es besser sehen können.
Er ist doch älter.
Ja, ist großer.
Ja. Das stand nur so blöd. Ja, es ist aber auch gleich um ein großes Stück gewachsen, seit er aus seiner Dulle rausgegangen.
Ja, genau so. Ist eine junge Bulle.
Ja.
Durchatmen. Noch ein Blick durchs Fernglas, dann schätzt Wiesner das Alter des Nashornbullen auf 3 Jahre. Alt genug, erklärt er, dass sich kein Löwe mit ihm anlegt. Jedenfalls nicht, solange mit den ganzen Zebras und Gnus leichtere Beute da ist. Ich bin erleichtert. Aber auch nachdenklich geworden. Die letzten Minuten haben mir bewusst gemacht, wie verwundbar die letzten Nashörner und Elefanten Afrikas sind. Und wie wenig man sogar in einem Schutzgebiet tun kann, wenn so ein Tier in Gefahr ist. Gabriel fährt mit Höchstgeschwindigkeit die engen Serpentinen hoch zum Kraterrand.
Wir erreichen die Grenze des Schutzgebiets 5 Minuten vor 6. Die Schranke ist noch oben.
Das klingt ein bisschen wie im Märchen. Elefanten, Nashörner, Löwen und das alles in einem gewaltigen, unberührten Krater in Ostafrika. Weltnaturerbe, Weltkulturerbe, Biosphärenreservat, Nationalpark, der Ngorongoro-Krater hat alle Auszeichnungen und den besten denkbaren Schutzstatus. Und trotzdem muss weiter gekämpft werden um dieses Naturparadies. Nun ist die Serengeti-Safari schon allein budgetmäßig nicht für alle ein realistisches Ziel und Massentourismus darf da sowieso auf keinen Fall stattfinden. Deshalb schauen wir jetzt gleich noch auf ein näheres Ziel, das urgeschichtlich einiges gemein hat mit dem Nashornkrater. Die Eifel ist ebenfalls ein uraltes Vulkangebiet und unberührte Ecken gibt es da auch noch. Wir empfehlen gerne die wunderbare Sendung Zwischen Hamburg und Haiti vom NDR und da ging es gerade um die Eifel und zwar mit dem Camper in die Abgeschiedenheit. Kaum irgendwo wird es nachts so dunkel wie hier im Sternenpark. Zu Gast bei Familie Kohl.
Wir als Sternengastgeber bieten den Gästen an, dass sie halt länger schlafen können, halt also verspätete Abreise.
Da passiert es auch schon mal, dass man sagt, morgen früh um 5, dann geht vielleicht die Venus auf und dann sage ich den Leuten, ich wecke sie dann und rufe sie aus dem Bett und dann gehen wir halt ins Sterne gucken. Ne?
Ein weißes Gartenhäuschen aus Holz mit großen Fenstern und Flügeltüren mitten im weitläufigen Garten der Kohls. Bei dieser von Rainer selbst konstruierten Sternwarte lässt sich das Dach aufschieben, sodass man mit einem großen Teleskop die Sterne beobachten kann.
Demnächst kommen jetzt die Wintersternbilder, dann kommt das große Orionsternbild, dann kommen die Sommersternbilder, dann kommt die Milchstraße, das ist immer irgendwas Neues.
Ein kleiner Ausschnitt aus dem Podcast Zwischen Hamburg und Haiti war das. Mehr finden Sie in der ARD-Audiothek. Da gibt's dann die ganze Reise durch die Eifel zu hören. Große Naturschauspiele sind unser Thema heute in den Radioreisen. Und damit meine ich wirklich große. Das größte Korallenriff der Erde, das ist das 2300 Kilometer lange Great Barrier Reef vor der Nordostküste von Australien. Ein lebendiges Korallenriff ist ein überwältigendes Naturschauspiel. Es ist eine schiere Explosion von Leben und von Vielfalt. Die Korallen selbst erbauen das Riff und bieten Schutz und Nahrung für unzählige Fische von winzig bis riesig, von Einzelgängern bis zu Schwärmen, die dann höchst dekorativ im klaren Wasser stehen. Dazwischen Krebse, Muscheln, Schnecken, Schwämme, Schildkröten, Haie, Rochen, Tintenfische. Es ist überbordend und fantastisch. Dieses Paradies ist in ernster Gefahr. Korallen sind empfindlich. Wenn das Wasser zu warm wird, dann funktioniert die Photosynthese der Algen nicht mehr, die in der Koralle leben. Die Alge wird plötzlich giftig für den Polypen, in dem sie lebt, und sie wird abgestoßen. Damit verendet dann zwangsläufig das ganze Lebewesen. Ohne Algen verliert die Koralle ihre Farbe, bevor sie stirbt, daher der Name Korallenbleiche. Das Great Barrier Reef hat mehrere große Korallenbleichen hinter sich, die letzte im gerade zu Ende gehenden Südhalbkugelsommer. Aber es gibt Menschen, die wollen sich damit nicht abfinden und tun alles, um das Riff zu retten. Leonie Timm war dort.
Ein Restaurant im Hafen von Cairns. Die Stadt im tropischen Nordosten von Australien gilt als Tor zum Great Barrier Reef. Mit Blick aufs Meer sitze ich zusammen mit einer Gruppe Touristen auf der Terrasse vor einem Umweltschützer, der uns vorschwärmt, wie toll das Korallenriff ist.
The best time to be on the reef is at dawn or dusk, because that's when the traffic jams of fish are around.
Andy Ridley liebt das Riff. Er ist sogar von Großbritannien nach Australien gezogen, um sich als Umweltschützer für das Great Barrier Reef einzusetzen.
It is an incredible place. And for me, the idea that the world would give up on the Great Barrier Reef.
Es ist ein unglaublicher Ort. Und für mich war die Vorstellung, dass die Welt das Riff aufgeben könnte, einfach nur entsetzlich. Das Riff ist ja auch noch nicht tot. Aber es hat Probleme. Und die zwingen uns zu einer globalen Antwort. Wir müssen einfach verstehen, was auf dem Spiel steht. Das vermutlich erstaunlichste Naturwunder der Welt.
The most amazing natural icon on the planet.
Klimawandel, zu heißes Wasser, zu schlechte Wasserqualität. Andy Ridley wollte nicht mehr nur zusehen, wie die Korallen im Riff nach und nach sterben. In Australien suchte er sich 2017 ein kleines Team und gründete die Umweltschutzorganisation Citizens of the Great Barrier Reef.
Die Idee hinter den Citizens ist, alle Projekte miteinander zu verbinden, die für das Riff kämpfen. Ob vor Ort oder woanders auf der Welt, wenn sie dafür sorgen, dass das Great Barrier Reef eine Zukunft hat. Wir wollen eine Geschichte erzählen, wie wir das Riff retten können. Wenn wir das Riff retten, retten wir den Planeten.
Dazu gehört auch, Touristen und Journalisten von seiner Arbeit zu erzählen. Erstaunlicherweise ist Andy Ridley gar nicht gegen den Tourismus. Zwar gäbe es immer Einzelne, die Korallen abbrechen, um ein Souvenir mit nach Hause zu nehmen, doch die australische Regierung habe in den vergangenen Jahren einiges getan, um dem Riff Ruhe zu gönnen.
Sie haben das Riff unterteilt in Drittel. In den einen Bereich darf niemand, weder Fischer noch Touristenboote. Dieser Teil ist geschützt. Fischpopulationen können sich erholen, das Riff wächst und gedeiht. In den zweiten Bereich dürfen Segler, Taucher und Schnorchler. In den dritten Bereich darf jeder, der mag.
Seit 2004 ist das Riff in diese Zonen aufgeteilt. Die Great Barrier Reef Marine Park Authority kontrolliert sie regelmäßig und bestimmt ihre Grenzen. Von Zeit zu Zeit werden andere Bereiche stillgelegt. Tourismus und Naturschutz können also aus Sicht von Andy Ridley zusammengehen. Sie müssen es seiner Meinung nach sogar. Denn wer das einmalige Ökosystem selbst erlebt hat, erzählt auch anderen davon und setzt sich eher dafür ein, denkt Andy Ridley. Inzwischen sind über 20.000 Mitglieder und 113 Projekte registriert. Darunter zum Beispiel Retter von Meeresschildkröten und Korallenaufzuchtstationen. Andy Ridley hat Erfahrung mit Kampagnen, die eine große Symbolkraft haben. 2007 überzeugte er über 1.000 Städte in mehr als 180 Ländern davon, gleichzeitig das Licht auszuschalten. Die Earth Hour war geboren, eine Klimaschutzaktion des WWF.
Das Great Barrier Reef ist seit Jahren in den Schlagzeilen. Das Wichtigste ist, dass Menschen verstehen, dass es nicht tot ist. Es ist noch nicht verloren. Wenn man rausfährt, ist man nach wie vor überwältigt von der Schönheit.
Genug geredet. Diese Schönheit will ich sehen. Die Touristen und ich segeln aufs Riff. Los geht's in Cape Tribulation, eine Landzunge etwa 140 Kilometer nördlich von Cairns.
Here we go.
Are we good?
Thank you.
All right. Good morning, everybody.
Good morning.
My name is Kat.
Guten Morgen, Leute. Mein Name ist Kat. Im Namen von Sail Away begrüße ich euch an Bord zu unserem Ausflug aufs Riff. Der Tag wird sicher wundervoll.
And we should have a lovely day out there.
Kat hält sich mit der linken Hand an der Reling eines Katamarans fest. Mit der rechten zieht sie mich und die anderen an Bord. Das Segelschiff schaukelt sanft in den ruhigen Wellen des Pazifischen Ozeans. Hinter unserem Katamaran liegt der kilometerlange, unbebaute, weiße Sandstrand von Cape Tribulation. Vor uns, am Horizont, beginnt das Great Barrier Reef.
Also, wir haben knapp eine Stunde zum Schnorcheln. Mit dem kleinen Boot fahren wir zur Sandbank. Dort könnt ihr im Sand die Tauchermasken und Flossen anziehen. Im Wasser werdet ihr eine große Korallenvielfalt sehen.
Es gibt hunderte Reiseveranstalter, die Touren auf das Great Barrier Reef anbieten. Durchschnittlich segeln, tauchen und schnorcheln hier täglich fast 7.700 Touristen. Glenn ist unser Skipper. Er versorgt uns Touris, mittlerweile von Kopf bis Fuß in Taucherausrüstung, mit einem ganz wichtigen Accessoire.
Wir haben auch Polnudeln, denn das Riff ist zerbrechlich und an manchen Stellen sehr scharf. Also bitte nicht berühren.
Also bekommt jeder eine automatische Abstandsregelung aus buntem Schaumstoff in die Hand und ab geht's mit einem Zubringerboot in Richtung Sandbank.
Ihr seht heute einige der coolsten Spots. Wenn ihr mir nachschwimmt, zeige ich euch Anemonen und Clownfische und Riesenmuscheln, die hier seit über 100 Jahren leben.
Die anderen gehen zuerst ins Wasser. Mit ihren Poolnudeln unterm Bauch, Armen und Beinen weit von sich gestreckt, dem Gesicht unter Wasser und langsam vor sich hinschnorchelnd geben sie ein bizarres Bild ab. Dann traue ich mich dazu und gebe mich ganz der Unterwasserwelt hin. Eine abgefahrene Welt. Wir sehen knallblaue Riesenmuscheln, die über einen Meter lang werden und bis zu 400 Kilo wiegen können. Genauso blaue Seesterne. Bunte Fischschwärme ziehen vor den roten, gelben und pinken Korallen an uns vorbei. Obwohl ich schon an einigen Riffen auf der Welt getaucht bin, das Great Barrier Reef ist beeindruckend. Es gesehen zu haben, macht glücklich. Vielleicht hat diese Stippvisite für den ein oder anderen Mitreisenden von mir gereicht und er oder sie wird ein Citizen. Annie Ridley würde es sicher freuen. Er ist auf die Touristen angewiesen, um die Probleme des Riffs, den Klimawandel, bekannter zu machen. Allerdings tragen die anderen und ich eigentlich alle Nicht-Australier zum Klimawandel bei, wenn wir stundenlang zigtausende Kilometer ans andere Ende der Welt fliegen, um das Great Barrier Reef zu sehen.
Dieses Dilemma, es bleibt zwangsläufig beim Thema Fernreisen. Viele Fragen stellen sich da. Ist daheimbleiben die Lösung oder kompensieren oder warten, bis Wasserstoffflugzeuge und Elektroschiffe uns um die halbe Welt bringen oder eine ganz lange Reise am Stück machen statt vieler kurzer? Träumen darf man auf jeden Fall von Mexiko, vom Great Barrier Reef und von der Safari in der Serengeti. Wir kommen wieder zurück nach Hause nach dieser wirklich weltumspannenden Reise heute, nach großartigen Naturschauspielen, die allesamt bedroht sind durch das, was die Menschen auf diesem Planeten anstellen. Na gut, die Sonnenfinsternis, die hat nichts mit uns zu tun, die würde auch ohne jedes Leben auf diesem Planeten stattfinden, jedenfalls für die nächsten paar Milliarden Jahre noch. Bis dahin ist für jedes Fernreisedilemma der Radioreisen-Podcast eine schöne Lösung. Es geht um die ganze Welt oder auch in Zug- oder Radlreichweite. Spannendes gibt es überall zu entdecken, auch wenn es nicht immer gleich Löwen und Elefanten sind. Der Radioreisen-Podcast ist zu finden in der ARD-Audiothek und auch sonst überall, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon war mit Fernweh im Hinterkopf Bärbel Wossack.
Wenn Ihnen das gefallen hat, vielleicht interessiert Sie auch dieser Podcast.
Also was ist das für ein Fisch? Ein hässlicher kleiner Scheißer mit fiesem Gebiss. Kein großer Verlust, wie sich's anhört.
Emissionshandel war einmal. Jetzt sind Auslöschungszertifikate der Börsenhype schlechthin. Für alle, die leider mal wieder eine Tierart ausrotten müssen.
Sir, ich glaube, Sie sollten aufwachen.
Hacker zerstören auf einen Schlag die Gendaten zehntausender Arten. Das wäre Mark Halliard eigentlich egal. Nur hat er auf ein Tier viel Geld gesetzt. Den gemeinen Lumpfisch. Und ausgerechnet den haben seine Tiefseemaschinen gerade ausradiert.
Erstaunlich, nicht wahr? Nicht mal Heuschrecken können das.
Greenwashing und Weltrettungsbusiness, Massenartensterben und künstliche Intelligenz. Alles in nur einem irrwitzigen Buch.
Ich könnte es dir erklären, aber dazu müsste ich deine Intelligenz erheblich steigern. Möchtest du das?
Der gemeine Lumpfisch von Ned Bowman. Sci-Fi-Satire um miese Deals und tote Tiere. Gelesen von Stefan Kaminski. Ein Podcast von Bayern 2. Jetzt in der ARD-Audiothek.